Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Kinder der Nacht, wie sie singen. Nein, hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow, ihr Kinder der Nacht. Ja, es ist Halloween, so wie es aussieht. Ich weiß ja nicht, ob ihr Halloween feiert, ob das bei euch in der Gegend überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Es ist ja ein, wie soll man das nennen, ein eingeschleppter Feiertag. Dabei ist das ist der auch nicht weniger kommerzialisiert als Weihnachten oder Ostern. Aber tatsächlich ist es ja eher was für Partys oder für Kinder, die in der Nachbarschaft rumziehen und nach Süßigkeiten sammeln. Bei meinen Eltern ist das tatsächlich so, seit die beiden Kinder von unserem Nachbarn groß genug sind, dass sie in Verkleidung bei meinen Eltern vor der Tür stehen. Und die zwei sind wirklich unglaublich drollig. Das sollte man eigentlich. Das ist, bah, Kinder in Verkleidung als Hexen und Vampire. Es ist einfach zu süß. Seitdem haben dann meine Eltern auch was für Halloween übrig. Ist doch schön. Ich feiere Halloween eher nicht so. Ich bin zwar heute noch auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, aber die wurde schon vorher eher so als eher nicht unbedingt Halloween, kann man, wenn man will, aber deklariert. Ich hatte extra nachgefragt. Man weiß ja nicht vorher, man weiß ja nie, aber es ist ja nun so, leider habe ich Anfang des Jahres ungefähr 99% meiner gesamten Verkleidungskisten weggeworfen, also den Inhalt. Und da ist irgendwie nichts mehr übrig jetzt, was sich für eine Party noch eignet. Nur Sachen, die man schön draußen auf der Straße tragen kann, damit man nicht friert, aber nicht auf einer Party, wo man schwitzt und essen und trinken will. Also gibt es heute kein Halloween für mich. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen alte Horrorfilme angeschaut, so schöne alte, nicht das, was einem auf den Streaming-Plattformen an Halloween-Collections angeboten wird. Das Zeug nervt mich, ehrlich gesagt. Ich bin tatsächlich kein Horrorfilm-Fan in dem Sinne. Ich bin aber schon immer ein großer Fan der klassischen Horrorfilm-Figuren gewesen. Also die alten Schwarz-Weiß-Universal-Monster-Filme, wie da eben dann so sind, Frankensteins Monster, also die Filme Frankenstein, Dracula, beziehungsweise die entsprechenden Figuren Dracula, Frankensteins Monster. Und jetzt kommt, wir lassen die Diskussion mal beiseite, mit wem soll ich diskutieren, oder die Mumie, der Wolfsmensch, all das, der Unsichtbare, das sind alles Figuren, die mich sehr faszinieren. Aber mir die Filme anzuschauen, da liegen schon immer größere Lücken dazwischen. Und moderne Horrorfilme haben ihn noch nie so richtig begeistern können. Aber die alten habe ich mir tatsächlich gerade wieder angeschaut. Ein paar davon, nicht alles. Auch zum Teil etwas bruchstückhaft. Manchmal sind sie ja auch nicht so spannend. Manchmal bin ich dabei eingeschlafen. Bei einem der schönsten bin ich gestern leider eingeschlafen. Das ist sehr peinlich, weil es auch kein langer Film ist. Dracula von 1931. Es ist Bela Lugosi. Das ist für mich der Dracula schlechthin. Der ist noch beeindruckend gruseliger als Max Schreck in Nosferatu. Und das ist wirklich einer der gruseligsten Vampire aus dem Murnau-Film. Aber Bela Lugosi als Dracula, das muss man sich wirklich mal anschauen, diesen Film. Einfach nur, um Bela Lugosi zu sehen. Der Film selber ist in seinen, ich glaube, der hat 70 Minuten ist der lang oder noch weniger. Das ist erschreckend, wie schnell da durchgehetzt wird durch die Geschichte. Aber trotzdem hat dieser Film eine unglaubliche Atmosphäre. Er ist toll gemacht. Die Musik, diese viele Klänge, die da immer alles sehr spannend untermalen. Das ist ganz toll. Aber wirklich am beeindruckendsten war Bela Lugosi selber. Unglaublich gut. Da braucht es keine Effekte, da braucht es keine Maske. Ein simples Make-up, das ein bisschen Schatten unter die Augen gibt, aber einfach seine Augen. ein bisschen so angestrahlt, dass die Augen Feuer kamen, wie man das in den Filmen damals gemacht hat. Dann wurden die Augen besonders angestrahlt und der Rest des Gesichts lag im Schatten. Die Augen von Lugosi waren unglaublich. Der konnte mit seinem Gesicht so viel Bedrohung und übernatürliche Gefahr und ausstrahlen, seine ganze Haltung, die Hände, die typische Lugosi-Vampir-Handhaltung, die später vor allem aber auch durch ich habe den Namen auf der Zunge, die Hammerfilme, der Dracula in den Hammerfilmen, Saruman, ganz großer Schauspieler, ich komme nicht drauf. Wenn ich jetzt aufhöre zu reden, komme ich drauf, aber dann höre ich auf zu reden, dann komme ich nicht mehr hin. Egal. Also durch den wurden die Hände ja auch bekannt und gerade als Saruman, das muss ich nachschauen, das macht mich wahnsinnig. Nein, ich schaue jetzt nicht nach, ihr wisst, wer gemeint ist. Wortfindungsstörungen gehören ja auch dazu. Die Hammer-Filme, das kennt ihr vielleicht, die entstanden so in den 50ern, als die Universal-Monster-Filme aus den Hollywood-Studios, als die ihre Beliebtheit verloren hatten, als die ausgelaufen waren, haben sich die britischen Hammer-Studios dessen angenommen. Das Ganze wurde viel blutiger, farbig vor allem, also Farbfilme, blutig, knallrotes Blut, und Dracula hat dann auch Zähne bekommen. Richtig, verdammt, ich habe den Namen fast auf der Zunge gehabt. Das ist schlimm. Ich bin blockiert. Aber das Faszinierende ist nämlich, dass Bela Lugosi als Dracula keine Fangzähne hatte. Man sieht nicht mal seine normalen Zähne. Man sieht auch eigentlich nicht, wie er seine Opfer aussaugt oder sie beißt. Es ist alles nur angedeutet. Die Gefährlichkeit dieses Vampirs wird gezeigt, ohne ein einziges Mal seine Fangzähne zu sehen. Das ist schon faszinierend. Allein wenn ich mir überlege, ich schaue zurzeit, habe einen Buffy-Rewatch, Buffy the Vampire Slayer. Und das hat mich schon immer und tut es heute noch sehr irritiert, wie eigenartig dort die Vampire dargestellt sind, weil das für mich eigentlich, das sind nicht wirklich Vampire, das sind halt, das sagt die Serie ja auch, eigentlich Dämonen. Nur Vampire sollten keine Dämonen sein und Dämonen keine Vampire. Das sollte einen Unterschied geben. Das ist Nosferatu, die Untoten. Klingt sicher, das vermischt sich auch in der Mythologie alles ganz unglaublich. Und die üblichen Vampir-Eigenschaften, in der Sonne zu Staub verfallen und Fledermaus, Flügel und alles, das sind alles nicht unbedingt Eigenschaften, die den Vampiren traditionell zugesprochen werden aus der Moment. Oh, scheiße. Ja, der Rotz meiner Opfer, ich habe ihn eingesaugt und nun steckt er, nein, Entschuldigung, fest in den Nebenhöhlen. Quatsch. Ganz vieles von dem, was man, dieses Klischeebild von Vampiren beinhaltet, stammt ja tatsächlich aus Bram Stokers Dracula. Aber anderes auch, aber in Dracula zum Beispiel im Roman ist es tatsächlich so, dass Dracula selber auch bei Tag unterwegs sein kann. Das kommt darauf an, wie stark er ist, wie viel Blut er getrunken hat. Das hat mich damals in dem Film mit Gary Oldman als Dracula unglaublich irritiert, wieso der bei Tageslicht unterwegs sein kann, aber tatsächlich ist das so. Und was mich halt bei Buffy so gestört hat, ist diese wulstige Stirn, die Vampire haben, wenn sie böse sein wollen. Es stört mich heute noch. Und es ist eine meiner wirklich ganz großen Lieblingsserien, weil das halt mein Vampirbild. Aber das Vampirbild, es sollte flexibel genug sein, um auch das abzukönnen. Mein Gott, was nützt mir da hier das hundertprozentige, 200-prozentige Erbsenzählertum, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also Vampire sollten so sein, wie sie sein dürfen, aber ich finde es tatsächlich beeindruckend, wie toll Bela Lugosi das damals geschafft hat, bedrohlich zu sein, ohne dass man Rieseneffekte gebraucht hat. Damals gab es halt auch noch nicht so viele Möglichkeiten, Rieseneffekte zu machen, und auch mit Make-up und Maske war man noch sehr eingeschränkt. Und es hat trotzdem funktioniert. Klar, diese kleinen wackeligen Fledermäuse, die da in der Luft schweben und fast schon quietschend mit den Flügeln flattern, das ist schon ein Klischee geworden. Aber es funktioniert erstaunlich gut im Vergleich, wie das dann später in anderen Filmen lächerlich aussah. Funktioniert hier auch die Verwandlung des Vampirs in die Fledermaus? Da gab es kein, also nein, umgekehrt, des Vampirs aus der Fledermaus in den Vampir. Auch da keine großen Effekte, kein Rauch, kein Rauch, kein Nebel, kein Puff, kein irgendwas, keine Überblendung. Die Kamera schaut gerade einfach mal einen kurzen Moment zur Seite. Das ist mir gestern aufgefallen, mehrfach in dem Film, wenn die Fledermaus nachts durch das geöffnete Fenster in das Gemach von Lucy oder Mina fliegt und dann sich Dracula und die Fledermaus sich in den Vampir verwandelt, dann siehst du einfach, die Kamera wandert ein Stück zur Seite und dreht sich wieder zurück. Und das kommt aber ganz natürlich. Es ist einfach so dieser Moment, man ist kurz abgelenkt und plötzlich hat er sich in einen Menschen verwandelt, in einen Vampir. Das funktioniert erstaunlich gut und wirkt unheimlich. Wenn da, wo gerade eben noch die Fledermaus war und die Kamera zurückschwenkt und dann steht da auf einmal jemand. Ein großer, schwarzhaariger Mann in Smoking mit langem Umhang. Das funktioniert. Das wirkt beeindruckend. Da braucht es keine Special Effects. Das ist einfach der Irre. Und keine Zähne. Wirklich. Bela Lugosi, man sollte annehmen, aber zumindest in dem ersten Film hatte er keine Zähne. Ja, so ist das. Ein anderes Monster, das ich Filmmonster, das ich gerade etwas häufiger gesehen habe, ist natürlich das Monster schlechthin, Frankensteins Monster. Und jetzt die Diskussion, wer ist eigentlich das Monster oder sein Schöpfer, und hat... Ist es falsch, das Monster Frankenstein zu nennen, oder hat auch das Monster eine gewisse Berechtigung, diesen Namen zu führen? Alles mal hintangestellt, und auch die Diskussion, den Umstand, dass Mary Shelley in ihrem Roman das Monster viel eloquenter und viel intelligenter dargestellt hat, viel gebildeter, also tatsächlich eine ganz andere Figur, einen ganz anderen Charakter hatte, während das Monster, das 1931, ebenso wie Dracula, wie der Dracula-Film von Boris Karloff gespielt wurde, einfach sehr viel primitiver, sehr viel tierischer, viel weniger Menschlichkeit hat, viel weniger Intelligenz, und es einfach ein grober, brutaler Klotz ohne Verstand. Das ist zwar einerseits ein Vorwurf, der auch nicht ganz ungerechtfertigt ist, es wird aber dabei übersehen, wie großartig Boris Karloff dieses Monster gespielt hat. Und der hat das, glaube ich, auch nur in 3 Filmen gespielt. Ich glaube, in den ersten 3 Frankenstein, Frankensteins Braut und Frankensteins Sohn. Im 4. bin ich mir jetzt nicht sicher. Und hat halt dieses sehr ikonische Make-up, diese hohe, tonnenförmige Kopf mit dem flachen Schädel, die Klammern oben am Kopf, mit denen, keine Ahnung, das Gesicht festgeklammert war oder der Kopf zusammengehalten. Ich hatte früher immer eine Narbe quer über der Stirn gedacht, aber das war tatsächlich der Universal Frankenstein, und der wurde auch von Christopher Lee gespielt. So, nicht der Universal Frankenstein, der Hammer Frankenstein wurde tatsächlich, das Hammer Frankenstein Monster wurde, genau wie der Hammer Film Dracula von Sir Christopher Lee gespielt. Ist nicht so bekannt, weil man ihn, wenn man ihn mit einer Horrorrolle in Verbindung bringt, natürlich mit Dracula in Verbindung bringt, aber der Frankenstein aus den Hammer-Filmen, das Frankensteins Monster, ich nenne ihn jetzt mal der Frankenstein, ne? Das ist so, das wird ja auch in den Filmen, wird er ja auch tatsächlich an irgendeinem Punkt so genannt. Obwohl es auch in den Filmen dann die Metaebene gibt, dass sich, ich glaube, der Sohn von dem ursprünglichen Schöpfer Frankenstein, also dem im Film ist es Henry, im Roman ist es Victor, sich darüber echauffiert, dass die Leute das Monster, das sein Vater geschaffen hat, mit dem Namen Frankenstein gleichsetzen. Also das, was tatsächlich dann später in den Filmen und in der allgemeinen Wahrnehmung tatsächlich passiert ist, dass Frankenstein das Monster war, dass man das so genannt hat. Ein Frankenstein. Und ich finde, das ist auch eigentlich, ich mache das jetzt einfach mal. Habe mich da jahrelang gegen gewehrt. Jetzt mache ich das mal so. Es ist nur schwer, die Unterscheidung zu treffen. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich eh den Faden verloren. Boris Karloff mit diesem tollen Make-up, mit diesen Deckeln, die er über den Augenlidern hatte, damit die Augen noch schläfriger waren, was übrigens seine eigene Idee war und er hat selber am meisten drunter gelitten, weil die sehr schmerzhaft und unbequem sind. Und er hatte noch eine tolle Idee gehabt. Also Boris Karloff hat sich selber in das großartige Maskendesign eingebracht, um das zu verbessern. Boris Karloff hatte Zahnprothesen, falsche Backenzähne. Und als er die rausgenommen hat, waren seine Wangen so eingefallen und haben ihm ein so zusätzliches, leichenhaftes Aussehen verliehen. Das sah so unglaublich gut aus. Und es wirkte vor allem Boris Karloff mit der markanten Nase und vor allem dem sehr markanten, vorstehenden, langen Kinn. Da hat diese Maske, dieser hohe Kopf, das hat einfach alles gewirkt. Das hat unglaublich gut zusammengepasst. Das hat Proportionen ergeben, die dieses Monster geprägt haben. Und als später das Monster von anderen Schauspielern gespielt wurde, von Lon Chaney Jr. zum Beispiel, sah das längst nicht mehr so gut aus, weil eben dieses markante Kinn sehr viel ausgemacht hat und viele der anderen Monsterdarsteller haben das Monster eher dann kinnlos und feist wirken lassen und eher stumpfsinnig und dumm. Interessanterweise hat sogar Bela Lugosi einmal Frankensteins Monster gespielt in Frankenstein Meets the Wolfman. Also ich weiß nicht, wie der Originaltitel ist, auch das deutsche, der Film, dem Frankenstein auf den Wolfsmenschen trifft. Es ist kein wirklich guter Film und das Frankenstein-Monster ist unglaublich schlecht, weil Lugosi in der Maske einfach total lächerlich aussah. Man hat gemerkt, die Gesichtsstruktur, die Komposition, es hat einfach alles nicht gepasst. Noch dazu soll das Monster in dem Film blind sein, was aber aus irgendeinem Grund rausgeschnitten wurde. Und man sieht ihn nur mit ausgestreckten Armen hilflos irgendwo herumtapsen und weiß nicht, was da los ist. Man vermutet, dass, also das hatte ich immer vermutet, dass es deswegen so war, dass Lugosi, weil Lugosi unter diesen künstlichen Augenlidern nicht hervorsehen konnte, weil die zu groß waren und er deswegen blind durch die Kulissen getapst ist. Es wirkt wirklich so, aber tatsächlich hatte man einfach die Szene, die das erklärt hat, herausgeschnitten. Aber auch das Frankenstein-Monster, das seine Hände vorstreckt, aber da dann die Hände in diesen ganz eigenartigen Vampirwinkel anwinkelt, dadurch wirkt das Monster eher schwächer, während Boris Karloff es geschafft hat, dieses Monster groß, erschreckend, massig und stark darstellen zu lassen. Klar, natürlich, die zu kurzen Ärmel des Anzugs haben das ihrige getan, die dicken Plateausohlen. Aber auch einfach die Art, wie er das gespielt hat. Und zwar in den drei Filmen, denen er das gespielt hat, immer unterschiedlich. Am Anfang, im ersten Film, war das Monster frisch geboren und noch neu in der Welt, noch vergleichsweise unschuldig. Es wird ja gesagt, er ist deswegen so ein Monster, weil der Assistent, das war im ersten Film noch nicht Igor, sondern Fritz. Im dritten Film heißt der Assistent, der bucklige Assistent, dann tatsächlich Igor und wird interessanterweise von Bela Lugosi gespielt. Ne? Der hat nicht nur Vampire gespielt, der hat überhaupt, glaube ich, Dracula auch nur zweimal gespielt oder höchstens dreimal. Aber es wird gesagt, dass dieses Gehirn, das kranke, das böse Gehirn Schuld hat. Dabei ist es nur ein abnormes Gehirn, das ihn halt, dadurch fehlt ihm halt die Intelligenz, die menschliche Intelligenz. Und das Monster am Anfang lernt es noch, wird schnell jähzornig, ist aber eigentlich unschuldig wie ein Kind. Nur wenn man es reizt, wird es jähzornig, brutal und kann seine Kraft nicht kontrollieren und wird dann und mordet dann auch, wie es zum Beispiel dann Fritz erhängt oder das kleine Mädchen in den See wirft, obwohl das kein bösartiger Mord ist, sondern einfach nur ein ganz unschuldiges Missverständnis. Das Monster hat das Mädchen in den See geworfen, um zu schauen, ob es schwimmt, wie vorher die Blütenblätter. Im zweiten Film wird das Monster, das im ersten Film noch ziemlich, noch eher unmenschlich dargestellt wird, mit einem Hauch Menschlichkeit sehr viel menschlicher. Es fängt an zu sprechen, es will eine Frau, es lächelt den halben Film über, es freundet sich mit einem Eremiten an, einem Einsiedler. Und das sind alles sehr herzerwärmende Szenen. Und die spielt Boris Karloff auch unglaublich gut. Man bekommt mit diesem Monster, das einem im ersten Film immer noch eher unheimlich war, ein unglaubliches Mitgefühl. Man fühlt mit ihm mit, man hat Sympathie für ihn, man leidet mit ihm mit. Im dritten Film ist dann das Monster wieder komplett unmenschlich. Jede Spur von Menschlichkeit, bis auf kleine, winzige Momente, wurden aus dem Monster entfernt, aus dem Schauspiel von Karloff. Er hat das Monster einfach nur bedrohlich und bösartig, ein bösartiger Killer, der im Auftrag von Igor Morde begeht. Das klingt albern und ist es auch, aber Boris Karloff hat das so gut gemacht, dass ich seine Darstellung des Monsters im dritten Film, der von den dreien wirklich nicht der beste ist und die nachfolgenden Universal-Filme, in denen Frankenstein auftritt, bis hin zu Frankenstein meets Abbott und Costello, oder okay, Abbott und Costello mit Frankenstein, es wird nicht besser. Aber das ist so unglaublich gut, dass man die Gefahr, die von dem Monster ausgeht, wirklich spürt. Etwas, was die späteren Frankenstein-Monster-Darsteller alle nicht mehr richtig hinbekommen haben. Boris Karloff hat wirklich das Ur-Frankenstein-Monster erschaffen. Egal, wie sehr sich dieses Monster von der literarischen Vorlage von Mary Shelley auch abweicht. Tatsächlich ist es interessant, dass später in der Film mit Robert De Niro als Frankensteins Monster, der Kenneth Branagh-Film, da sieht das Monster zwar komplett anders aus, sowohl jetzt von dem Universal Monster, klar, aber auch komplett anders als im Roman beschrieben. Im Roman ist es eine eigenartige Art, wie das Monster beschrieben wird. Über 2 Meter groß, groß, riesig, ungeschlacht, die weiße, bleiche, gelbliche Haut spannt sich über einen Schädel, die Augen sind schwarz und groß, fast keine Nase, die Lippen weiß, die Lippen schwarz und kaum vorhanden, die langen schwarzen Haare. Ganz ehrlich, in der Beschreibung hat mich das Monster bei Mary Shelley immer daran erinnert, wie Michael Jackson zuletzt ausgesehen hat. So kann man sich das Monster bei Mary Shelley vielleicht vorstellen, einen 2,50 Meter großen untoten Michael Jackson. Das ist jetzt mal ein unheimlicher Gedanke. Und wie gesagt, Robert De Niro, obwohl er wirklich ganz anders aussah in dieser Maske, tolle, tolle Maske, dieses zerstückelte, zusammengenähte, ist aber ist von der Art, wie er geschrieben ist, tatsächlich unglaublich nah dran an dem Roman. Tatsächlich ist die Verfilmung von Kenneth Branagh überhaupt sehr werksgetreu, was den Roman angeht, eben mit ein paar Abweichungen, optischen Abweichungen, hauptsächlich jetzt beim Monster. Aber ansonsten ist dieses Monster, das philosophieren und sprechen kann und gebildet ist und eloquent ist. Und im Roman hat es, glaube ich, sogar Goethes Leiden des jungen Werther gelesen und alles. Muss man sich mal vorstellen. Man möchte sich jetzt mal bitte Boris Karloffs Frankensteins Monster vorstellen, wie es da sitzt, die Leiden des jungen Werther liest oder signierend sagt, ja, dieser Adorno. Das, ne, ist nur so. So, und jetzt ist gut. Ich mache mir jetzt Frühstück. Weitere Monster lasse ich gerade mal, wo sie sind. Weil ich auch einfach. Entschuldigung. Ich habe genug geredet. Das sollte ich eigentlich ein bisschen einschränken zurzeit. Ich wünsche euch ein schönes Halloween. Falls ihr feiert, falls ihr nicht feiert, dann schaut euch vielleicht Filme an. Wenn ihr nicht Horrorfilme anschauen wollt, dann lasst's, kann ich verstehen. Süßes oder Saures oder auch nicht, alles bleibt euch belassen. In dem Sinne verabschiede ich mich einfach von euch. Hexen werden auch noch. Nee, komm, das ist mal gleich wieder bei Harry Potter. Das ist langweilig. Die Phase habe ich hinter mir. Nee, gut, in dem Sinne Zombies habe ich, oh, verdammt nochmal, Zombies, das wäre jetzt auch noch was. Klassisch, aber ich brauche klassische Zombies. Die Mumie muss ich mir anschauen. Boris Karloff als die Mumie, als Imhotep. Klar, den habe ich auch vor ewigen Zeiten mal gesehen. Das ist auch wirklich ein wirklich beeindruckender Film. Allein schon auch die Maske, gerade am Anfang, Boris Karloff unter dieser Mumienmaske. Du kannst dieses Gesicht erkennen, du kannst diese Mimik erkennen, du kannst diese Physiognomie von ihm. Also es ist toll, die Mumie. Das ist jetzt der nächste Universal Monster-Film, der heute wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht dieser Tage noch bei mir auf dem Plan steht. Und da habe ich dann wahrscheinlich auch nochmal richtig Spaß dran. Ich wünsche euch was, macht's gut und gruselt euch mal so richtig schön. Das braucht man manchmal.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.